Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke.
Hallo liebe Petra, ich muss dich mal groß machen hier.
Hallo Susanne.
Schöne Grüße nach München.
Und nach Zürich ist bei euch auch der Frühling angekommen, endlich.
Endlich. Ja, das Wetter, ne, man kann immer wieder über das Wetter reden. Wir hatten ja nochmal so einen Wintereinbruch hier.
Mhm, hier auch.
Oh, es war so fürchterlich. Ich hab's echt nicht gemocht, aber jetzt ist wieder warm.
Ja, zum Glück.
Ja, und wir können mit einer schönen neuen Folge in den Mai starten.
Genau, aber du musst noch schnell Werbung machen.
Stimmt, ich mache noch schnell Werbung. Wenn ihr die Folge am Erscheinungstag hört, nämlich am Freitag, dem 3. Mai 2024, dann habt ihr noch die Chance, zu einer meiner Lesungen zu kommen aus dem Roman Lorelei, Die Frau am Fluss. Lese ich am Freitagabend um 19 Uhr in der Binger Bibliothek. Samstag um 15 Uhr in Ingelheim im Café Johann in der Alten Post. Das so heißt, weil da Johann mal abgestiegen ist, also der Johann Wolfgang von Goethe. Genau, das ist mit einer Teestunde mit dabei. Und am Sonntag auf dem Schiff von der Köln-Düsseldorfer, dem sogenannten Nostalgiedampfer. Also das ist ein Schaufelradschiff der Köln-Düsseldorfer. Und da wäre Abfahrt in St. Goar um, darf ich nichts Falsches sagen, ich glaube 12.20 Uhr geht's los ab St. Goar. Man kann aber auch schon vorher einsteigen, zum Beispiel in Poppard oder so, um sich die Lesung anzuhören. Genau.
Auf dem Schiff.
Auf dem Schiff. Ihr findet alle Termine auch auf meiner Webpage susannepopp.de oder bei Fischer.
Ich hoffe nur, dass mich nie jemand mal auf eine Schiffslesung einlädt, weil ich nicht gut Schiff fahren kann.
Nee, verträgst du es nicht gut?
Nee, irgendwie, ich glaube, es liegt irgendwie an meinen Ohren mit dem Gleichgewicht oder so, aber sobald irgendwas so ein bisschen schwankt, also ich könnte mich vielleicht da festhalten und da sitzen und dir zuhören, hätte wahrscheinlich auch nicht viel Spaß dran, aber dann selber eine Lesung zu halten, nee, ich glaube nicht, dass ich mir das antun würde.
Ja, das gibt's. Es gibt Leute, die reagieren da unheimlich empfindlich. Also mir macht das zum Glück nicht so viel aus. Also ich habe auch schon heftige Überfahrten erlebt. Da war ich dann froh, dass die dann vorbei waren. Aber es ging mir eigentlich immer ganz gut. Also toi, toi, toi. Aber gut. Ich meine, so ein Reihenschiff, das hat jetzt auch nicht so viel Bewegung.
Nee, natürlich nicht. Aber ja, ich würde es wahrscheinlich trotzdem machen. Aber früher mit meinen Großeltern bin ich auch schon mal Bötchen gefahren, wie das dann bei uns hieß.
Ja, Bötchen. Ja, genau. Ich meine, es macht schon Spaß. Es ist schon schön, da so die Ufer des Rheins an sich vorüberziehen zu lassen und dann da die... Ja, wenn das Wetter schön ist, kannst du die
Kaffee
Daumen
und Kuchen
drücken.
Auf dem Bötchen.
Das ist mit Bewirtung, ja, genau. Aber ja, das auf jeden Fall. Und in Ingelheim im Café Johann auch. Also das ist sowieso mit einer ganz tollen Teestunde und Häppchen dabei.
Das hört sich schon
und
besser
an. Und in Bingen gibt es, das ist eigentlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her vielleicht das Beste, da bezahlt man nämlich nur 5 Euro und kriegt noch ein Glas Wein dazu. Ihr Lieben, kommt alle, ich würde mich riesig freuen. Vielleicht sogar Podcast-Fans.
Ja, genau, das wäre schön. Okay, dann haben wir das erledigt. Dann können wir eigentlich mit unserer heutigen Folge anfangen. Ich wollte kurz noch eine Sache erzählen. Und zwar lese ich immer ein Newsletter von Kay Jones. Die nennt sich The Herstorian. Also das ist immer dieses Wortspiel im Englischen, kann man so schön machen mit History und Her Story, also weibliche Geschichte.
Ja,
und die
eingängig.
Hat in ihrem aktuellen Newsletter erzählt, dass es in der britischen Geschichtsschreibung interessante Neuerungen gibt, weil Großbritannien war ja so das Land, was als erstes mit der Industrialisierung anfing. Und man sagt ja so, das begann so um 1750. Und so heißt das in der Geschichtsschreibung seit Ewigkeiten. Und jetzt gibt es aber an der Cambridge University ein Team, die sich das nochmal genauer anschauen und zwar mehr darauf schauen, was Frauen und Kinder für einen Anteil an dieser Industrialisierung hatten. Und da kommen sie jetzt tatsächlich bei diesen Untersuchungen darauf, dass wenn man Frauen und Kinder näher einbezieht, diese Industrialisierung eigentlich schon viel früher anfing. Und sie sagen so schon zwischen 1600 und 1700.
Okay, also haben die schon, war das dann Heimarbeit oder sind die irgendwo in Werkstätten gegangen, um da als Arbeiterin zu arbeiten?
Ich nehme an, beides. Da steht jetzt noch nichts Genaues, weil die wohl auch noch nicht so weit sind mit den Forschungen. Mhm. Aber ja, es geht halt einfach darum, dass jegliche Geschichte, die aufgeschrieben wird, wurde, vor allen Dingen immer Männer berücksichtigt. Und wenn man sich das dann ganz anders anschaut.
Ja, die schwere körperliche Arbeit, die die dann leisten, keine Ahnung, wenn sie irgendwo hingehen und dort in der Fabrik arbeiten. Und das, was also vorher schon passiert ist. Ah, okay.
Ja, das ist also, wie gesagt, jetzt alles, was bis jetzt an Informationen da drin stand. Aber ich fand das einfach so interessant, dass das sich so weit nach vorne verschieben kann, einfach wenn man mal andere Quellen berücksichtigt.
Ja, in der letzten Zeit hat man ja immer mal wieder den Eindruck, dass die Geschichtsschreibung tatsächlich noch so die eine oder andere Überraschung bereithält. Also gerade was die Sicht auf Frauen betrifft.
Ja.
Ja, dann genau. Werden wir das beobachten, auf jeden Fall.
Ja, genau. Und den Newsletter kann ich sehr empfehlen. Also sie heißt K-A-Y-E Jones mit Nachnamen.
Mhm.
Ja. So, dann können wir zu unserer heutigen Frau weitergehen.
Margaret Mead.
Margaret Mead, da sind wir nicht in England, sondern in Amerika. Und Margaret Mead ist mir begegnet in einem Roman von Lily King. Der heißt Euphoria. Und Lily King hat sich Margaret Mead so zum Vorbild genommen. Also das ist kein biografischer Roman, keine Romanbiografie, aber sie hat da so eine Episode aus dem Leben genommen und das dann so verarbeitet für sich. Genau, und dann habe ich mir dann halt mal die Original Margaret Mead angeschaut und fand das sehr spannend. Sie war Ethnologin und Anthropologin, lebte von 1901 bis 1978.
Ja, da bin ich schon sehr gespannt.
Dann legen wir los.
Legen wir los. So ahnungslos wie diesmal war ich selten.
Ich glaube, dass das in Amerika, in den USA anders wäre, weil sie da wahnsinnig bekannt ist oder war, je nachdem. Mhm. Aber ich habe auch eine Freundin gefragt und meinen Papa gefragt, der eigentlich eine super Allgemeinbildung hat und er hatte auch noch nie von ihr gehört. Deswegen bist du da nicht unüblich. Aber sie war in den USA oder ist wahrscheinlich auch immer noch eine sehr bekannte Persönlichkeit, ein Star, kann man fast sagen. Sie wurde zum Beispiel 1999 von der Time, von der Zeitschrift, als American Icon bezeichnet. Und man sagt auch, dass die einzige, die zu ihrer Zeit bekannter war, Eleanor Roosevelt war.
Hat sie es denn auch zu den Peanuts geschafft? Wir hatten doch schon mal so eine,
ja,
die, wo wir gesagt haben, wir machen die Berühmtheit daran fest, ob sie bei den Peanuts auftaucht.
Das war Rachel Carson, genau, diese Umweltaktivistin und Schriftstellerin. Nein, zu den Peanuts hat sie es nicht geschafft, aber ich habe gelesen, sie war in Cartoons. Ich weiß aber nicht, in welchen. Aber doch, genau, so ungefähr diese Bekanntheit hatte sie auch. Und man findet sie auch in Kreuzworträtseln und auf einer Briefmarke und so.
Und in Roman.
Und in Roman, genau. 1971 sollte sie sich als Präsidentin aufstellen lassen, hat jemand vorgeschlagen, was sie aber nicht wollte und auch nicht gemacht hat. Aber sie war halt im Radio und im Fernsehen überall sehr präsent und oft vielleicht auch zu präsent. Aber wie das halt so ist mit Frauen, die laut sind und sich Raum nehmen, sagt man dann schnell, die sind vielleicht ein bisschen zu oft zu sehen und zu hören. Sie war aber auch ein wahnsinniger Workaholic. Also einmal hat ein Moderator sie gefragt, als sie schon älter war, ob sie denn nicht erschöpft sei, weil sie immer so viel unterwegs wäre. Und sie sagt nein. Sie lasse sich antreiben von ihrem, was ich sehr schön fand, Menopausal Zest. Also von ihrem Eifer der Wechseljahre oder von ihrer klimakterischen Begeisterung, wie auch immer man das schön übersetzen kann.
Oh, das finde ich eine schöne Übersetzung, die klimakterische Begeisterung. Also heutzutage ist es ja fast modern geworden, über das Klimakterium zu reden.
Aber in den 70ern.
Wobei ich das Wort schlimm finde.
Klimakterisch,
Aber auch Wechseljahre finde ich nicht schön und Menopause auch nicht. Wir sollten mal was erfinden, aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Ja, also in den 70ern im Fernsehen war das wirklich noch ein kleiner Skandal, aber sie mochte kleine Skandale und wie gesagt, Workaholic, extrovertiert, sie zieht ihre Energie, ihre Kraft aus Gesprächen mit anderen. Sie hat wohl mal gesagt, ich bin so erschöpft, wenn ich doch nur einen Vortrag halten könnte.
Ah,
also das war dann wirklich das, was ihr Kraft gibt, mit Menschen zu kommunizieren.
Also sehr extrovertiert.
Absolut, ja. Ja, und wofür war sie eigentlich bekannt? Als erstes, als junge Frau war sie bekannt für ihre Arbeit als Ethnologin oder Anthropologin. Sie war in Samoa und in Neuguinea bei sogenannten primitiven Völkern. Damals wurde es halt so benutzt als Begriff, heute sagt man vielleicht vormodern oder traditionell oder halt Eingeborene oder
Ureinwohner. Ich weiß gar nicht, was davon man benutzen darf.
Wenn ich also jetzt im Folgenden primitiv benutze, dann als Zitat dessen, was sie und ihre KollegInnen so benutzt haben. Mhm. Sie war, kann man so sagen, die bekannteste Anthropologin, aber sie war halt auch oft, also sie war auch die einzige, die man kannte, weil man halt AnthropologInnen nicht so wirklich kennt. Und später war sie dann aber viel länger dafür bekannt, dass sie nicht nur solche primitiven Völker studiert hat, sondern dass sie gleichzeitig auch die US-amerikanische Gesellschaft studiert hat und analysiert hat. Und so als jemand, der weg war von außen auf ihre eigene Kultur und ihr eigenes Land schauen kann. Mhm. Dazu Stichwort Kulturrelativismus. Das stammt von Franz Boas, einem Anthropologen, das war so ihr Mentor. Und Kulturrelativismus bedeutet halt, dass man ja seine eigene Kultur nicht als maßgeblich betrachten kann und dass man andere Kulturen nicht mit seinem eigenen Blick analysieren und beurteilen kann. Weil ja, jede Kultur steht für sich, man kann sie nicht vergleichen, man kann sie nicht, wenn man aus einer anderen Kultur kommt, auch nicht wirklich verstehen. So in der Art. Also die westlichen Kulturen sind nicht das Wichtigste und das Beste und das Höchstentwickelte, was es jemals gegeben hat. Mhm. Das war auch so ihre Einstellung. Klingt ja eigentlich sehr modern und heute auch völlig selbstverständlich. Allerdings war das so nach dem Zweiten Weltkrieg vor allen Dingen in Amerika natürlich auch nicht so gern gesehen oder gehört, weil Kalter Krieg, Kommunismus, Angst vorm Kommunismus. Und deswegen gab es beim FBI wohl auch eine dicke Akte über sie.
Ach ja.
Ja. Also man kann von anderen Kulturen lernen. Andere Kulturen sind nicht irgendwie unterentwickelt und wir sind die Besten.
Gut, aber manchmal hat man ja heute noch ein bisschen so den Eindruck, dass da durchaus von dieser Haltung noch ein bisschen was übrig geblieben ist.
Ja, sicher, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht mehr so wie damals.
Nein. Ich meine, dass die dann sogar vom Geheimdienst beobachtet wird. Ja.
Andererseits gab es dann aber auch Leute so aus dem linken politischen Spektrum oder auch gebildete Menschen auf Samoa zum Beispiel, die sagten, sie sei eigentlich ein Symbol des US-Imperialismus gewesen und sie hätte sehr, sehr paternalistisch auf diese primitiven EinwohnerInnen gewirkt.
Mhm.
Also sie hat zum Beispiel auch solche Begriffe benutzt wie eben primitiv oder dass sie die Kinder dort als kleine Äffchen bezeichnet hat. Und das war nicht irgendwie liebevoll, sondern wirklich so ein bisschen hat sie so auf die herabgeschaut doch.
Mhm.
Ja. Ihr Fokus lag bei der Arbeit auf Kindern und Erziehung und Sexualität dann ab Jugendalter. Und was man auch noch dazu sagen muss, bevor ich dann mal in der Kindheit anfange, dass also sie war halt so erfolgreich, weil sie gut mit der Presse umgehen konnte, weil sie sehr unterhaltsame Bücher geschrieben hat. Also man konnte das einfach gut lesen. Und das war dann aber wiederum ihrer akademischen Welt, also sie war ja Akademikerin, sie war ja Wissenschaftlerin, das war der akademischen Welt dann so ein bisschen zu
populistisch.
Genau. Also sie war zu beliebt. Das war dann
zu beliebt. Okay.
Ein bisschen schwierig. Ja.
Mhm. Mhm.
Okay, aber dann fange ich doch mal mit ihrer Biografie an. Da ihr selbst ja immer diese Eltern-Kind-Beziehung und die Erziehung wichtig war, kann man auf jeden Fall auch sagen, dass ihre eigene Mutter ihr schon auch sehr wichtig war. Und ihre Großmutter, die waren beide gebildet, beide berufstätig, beide nicht religiös. Die Großmutter war Lehrerin, hat dann auch nach dem frühen Tod, also hat dann geheiratet und dann ist der Mann aber früh gestorben, dann hat sie auch weitergearbeitet als Lehrerin und ist dann irgendwann zu ihrem Sohn, also Margarets Vater und dessen Frau gezogen, als Margaret geboren wurde. Und hat sich dann da auch mit um die Kinder gekümmert. Margarets Mutter Emily wurde 1872 in Chicago geboren, hat in Wellesley studiert, University of Chicago, Bryn Mawr College, also alles so hochrangige, elitäre Colleges. und Universitäten. Sie hat Soziologie und Wirtschaft studiert, hat dann ihre Doktorarbeit noch geschrieben, als sie schon verheiratet war und Kinder hatte, darüber, wie ImmigrantInnen aus Süditalien sich in New Jersey anpassen an ihre neuen Lebensbedingungen und die neue Gesellschaft.
Also ein bisschen ein ähnliches Forschungsgebiet, ne, wie die Tochter dann ergriffen hat. Aber das ist ja auch Soziologie der eigenen Gesellschaft beobachtet und studiert.
Genau. Und sie war auch durchaus, sie trat für höhere Bildung für Frauen ein, war Suffragette und somit praktisch auch ein Vorbild für Margaret. Wobei, na, das kommt später noch, Margaret hat sich nie selbst als Feministin bezeichnet. Mhm. Genau, ihr Vater, ein bisschen komischer Typ, war emotional nicht verfügbar, um das mal so zu sagen, streng und hatte wohl auch öfter Affären. Margaret war die älteste von 4 Kindern. Sie sind relativ wohlhabend, haben Dienstboten und Margaret wird zu Hause erzogen. Das Interessanteste an dieser Kindheit finde ich eigentlich, dass die Mutter von Anfang an alles mitschreibt. Sie hat am Schluss 13 dicke Notizbücher, in denen alles über...
Also sie untersucht auch die Kindheit der eigenen Tochter, also quasi so ein bisschen.
Genau, und das macht dann Margaret Mead im Grunde später genauso mit ihren Studienobjekten und auch ihrer eigenen Tochter.
Ich meine, es ist ja schön, wenn man das so macht mit so einem Tagebuch oder so. Ich habe das schon öfter mal gehört. Und dann kann man das den Kindern vielleicht dann hinterher auch schenken. Dann kann man dann nachgucken, was man wann gemacht hat. Es klingt aber nach ein bisschen so nach einem wissenschaftlichen Interesse fast, ne?
13 dicke Notizbücher. Also ob man da mal so ein bisschen drin rumblättert, weiß ich nicht. Ja, und sie waren halt, sowohl der Vater als auch die Mutter die haben beide nicht viele Emotionen gezeigt. Die waren beide praktisch. Margaret durfte auch immer Hosen anziehen, damit sie in Bäumen rumklettern kann. Sie haben immer auf dem Land gewohnt. Das war den Eltern wichtig, wegen der guten Luft. Aber Margaret hatte überhaupt kein Interesse an Natur. Das war dann auch später so, wenn sie im Urwald unterwegs war, Pflanzen, Tiere, das hat sie alles irgendwie gar nicht interessiert.
Okay, aber es ließ sich halt nicht vermeiden, ne? Dass man dann... Okay.
Sie hatte eine kleine Schwester, die sie sehr geliebt hat, die sie auch praktisch miterzogen hat. Aber die ist nach wenigen, also erzogen kann man nicht sagen, weil sie ist nach wenigen Monaten schon gestorben. Aber sie hat sich um sie gekümmert, hat sie so sehr geliebt und so sehr dann um sie getrauert. Aber dann gab es bald eine neue Schwester, also die Mutter ist nochmal schwanger geworden. Und das war irgendwie, ja, ein Ersatz kann man vielleicht schlecht sagen, aber sie hat dadurch irgendwie so gemerkt, dass sie aus ihrer Trauer rauskommt und dass man wiederfinden kann, was verloren war, so hat sie das wohl mal ausgedrückt. Und die kleine Schwester, die gestorben ist, die hieß Catherine und sie hat dann auch nachher ihre eigene Tochter Mary Catherine genannt und da gab es noch eine andere Catherine, also das war irgendwie so ein, zog sich auch so durch ihr Leben in mehreren Personen, kann man vielleicht sagen. Als sie 11 ist, lässt sie sich taufen. Ganz merkwürdig, weil ja die Familie überhaupt nicht religiös ist, aber vielleicht gerade deswegen, so als Gegensatz zu ihren rationalen Eltern, lässt sie sich Episkopalien taufen, also protestantisch. Und sie bleibt auch ihr Leben lang religiös, nur zeigt sie es kaum jemandem. Erstens, weil AnthropologInnen nur in den seltensten Fällen religiös sind. Zweitens, weil sie sich in ihrem Leben 3-mal scheiden lassen wird. Und drittens wahrscheinlich auch, weil die Kirche keine gleichgeschlechtlichen Beziehungen gutheißt. Und Margaret Mead war sehr, sehr wahrscheinlich bisexuell. Mhm. Als sie 16 ist, verlobt sie sich mit einem Studenten, Luther Cressman, und kann sich gut vorstellen, also er studiert Theologie und sie kann sich gut vorstellen, so als Pastorsfrau zu leben mit vielen Kindern und ihn so bei seiner Arbeit zu unterstützen. Aber es dauert noch was bis zur Heirat, weil er wird erst eingezogen und dann muss er halt noch weiter studieren und Margaret will auch studieren und so leben sie nicht zusammen oder nicht mal in der Nähe und sehen sich nicht viel. Und ich habe eine Biografie über sie gelesen, so die Biografie kann man sagen, da hat die Autorin ihn interviewt, als er schon irgendwie 80 war oder so. Und er hat dann noch so über die Beziehung erzählt und dass er schon gemerkt hat, dass Margaret ihn nicht so sehr geliebt hat wie er sie, weil sie zum Beispiel seine Pins verloren hat. Also vielleicht kennt man das aus Grease, kann ich mich, glaube ich, daran erinnern, dass man, also dass die Jungen früher den Mädchen so Anstecknadeln geschenkt haben, die sich dann so an die Jacke gemacht haben. Und das hat sie ihr natürlich auch hat er ihr natürlich auch geschenkt, aber sie hat das immer verloren. Und da konnte er sich dann mit 80 noch dran erinnern, dass ihn das so geärgert hat. Und sie hat ihn wohl auch mal My Student Husband genannt. Also so mein okay. Studentenehemann. Und das, da war er auch immer noch beleidigt.
Aber sie hat, es wurde tatsächlich ihr erster Ehemann.
Ja. Erstmal geht sie nach Indiana aufs College ein Jahr, findet sich nicht so richtig zurecht, weil sie halt auch nie in der Schule war. Sie war ja immer, wurde ja immer zu Hause unterrichtet und trifft dann aber so nach und nach so andere, die nicht so richtig reinpassen. Unter anderem eben eine Catherine, ja, mit der entwickelt sich eine sehr enge Freundschaft und man weiß es nicht, ob mehr war als das, aber man muss auch sagen, dass um diese Zeit so enge, intime Beziehungen zwischen Frauen im Grunde oder zwischen jungen Mädchen im Grunde richtig ermutigt wurden. Also es war normal, sich irgendwie Liebesbriefe zu schreiben und sich Küsse zu geben und so. Und deswegen, ja, man weiß nicht so richtig, hat sie jetzt da entdeckt, sie interessiert sich auch für Frauen, aber man kann es vermuten. 1920 durfte sie dann endlich nach New York. Sie ist ins Barnett College gegangen. Barnett College ist ein Teil der Columbia University, aber damit die Columbia University keine Frauen aufnehmen musste, hat sie das Barnett College gegründet, wo dann Frauen hingehen durften. Und da war eben auch Margaret in den 20ern, New York City, Jazz Age, Roaring Twenties. Sie hatte immer viele, viele Freundinnen. Also jetzt entwickelt sich das so, dass sie merkt, sie weiß, wie sie Freundschaften entwickelt. Und sie ist sehr, sehr gut darin, Freundschaften zu halten. Und das geht ihr ganzes Leben so weiter. In dieser Biografie, was da für Namen drin standen. Und die hat sie 20 Jahre später immer noch wieder getroffen, regelmäßig. Und der anderen hat sie irgendwie 157.000 Briefe in ihrem Leben geschrieben und so. Also es waren wahnsinnig viele Leute da, mit denen sie immer befreundet war und befreundet geblieben ist. Und sie hat auch nicht, wenn sie neue Freunde gefunden hat, alte Freundinnen irgendwie abgeschossen oder so. Also sie hatte immer so viele Leute um sich rum. Und das fing eben damals am College an. Da gründete sich so um sie, kann man praktisch sagen, eine Freundinnengruppe, die sich die Ashcan Cats genannt haben. Ich finde, das hört sich auch so richtig nach Jazz Age an und so. Also Ascheimer-Katzen, Mülleimer-Katzen. So. Und die waren auch wahnsinnig loyal. Also sie haben sich zum Beispiel gegenseitig gesagt, sag niemals eine Verabredung mit einer Freundin ab, nur weil ein Mann mit dir ausgehen will.
Ah, okay.
Also die Freundinnengruppe.
Also so Prinzipien gehabt.
Ja. Sie will eine Weile lang Schriftstellerin werden, merkt aber, sie ist nicht gut genug. Also sie scheint da einen sehr realistischen Blick drauf gehabt zu haben. Sie kann gut schreiben und später die Bücher, die sie dann veröffentlicht, die sind ja auch gut geschrieben, fast schon poetisch, hat ja jemand ihr mal vorgeworfen, obwohl es ja eigentlich was Wissenschaftliches sein sollte. Also sie kann schreiben, aber sie weiß offensichtlich, es wird nicht reichen, um eine große Schriftstellerin-Karriere zu machen. Und sie wollte immer berühmt sein, immer irgendwas Großes. Dann hat sie erst Psychologie studiert und hat dann aber eine Person kennengelernt, die sehr, sehr wichtig in ihrem Leben wird. Ruth Benedict. Die war 14 Jahre älter als sie und auch das komplette Gegenteil. Sie war introvertiert, oft depressiv, sie war schwerhörig, was sich wahrscheinlich so gegenseitig irgendwie bedingt, wenn man nicht gut hört, dass man auch nicht gut in Gesellschaft ist und so. Die hatte relativ spät selbst angefangen zu studieren. Sie war vorher verheiratet und wollte unbedingt Familie und Kinder. Und dann konnte sie aber keine Kinder bekommen. Und der Mann hat sie nicht unterstützt und so. Und dann hat sie sich entschieden, studieren zu gehen und hat dann eben auch Anthropologie studiert. War dann Teaching Assistant von diesem Franz Boas. Und dann hat sie Margaret Mead kennengelernt und hat Margaret gesagt, Anthropologie ist gerade das absolute Trendfach und man kann da noch so viel machen und du wirst ernst genommen als Frau. Und dadurch hat Margaret dann eben Anthropologie studiert und da ihren Master gemacht und auch ihre Doktorarbeit geschrieben. Und dieser Boas war eben in New York, sehr renommiert, hatte großen Einfluss auf die ganze Anthropologie in den USA, aber hatte auch große, große Leidenschaft dafür und war dann so eine Art ja Mentor oder Vaterfigur manchmal auch für diese vielen jungen Frauen, die eben in dieses junge Fach kamen.
Ja, ist ja manchmal, ne, wenn was, also dass es überhaupt so viele Frauen gab, die das studiert haben. Es klingt ja schon ein bisschen ungewöhnlich. Andererseits, wenn das ein neues Fach ist, dann gibt es dann noch keine Männer, die ihren Platz verteidigen. Ne?
Genau.
Hängt das vielleicht auch so zusammen.
Genau. Wobei man sagen muss, also sie macht ja jetzt das, bei ihr geht es jetzt so außergewöhnlich weiter, dass sie ihre erste Forschungsreise nach Samoa macht, 1925, und sich da als erste Person überhaupt um die Frauen und Kinder der Gesellschaften kümmern will, also die erforschen will. Weil vorher gingen halt immer Männer hin und haben die Männer erforscht.
Männer untersucht.
Ja, ja, mit den Häuptlingen gesprochen, mit den Schamanen gesprochen. Und die hatten ja auch, in vielen Gesellschaften ist das ja so, dass Männer und Frauen da strikt getrennt sind. Also die männlichen Anthropologen konnten wirklich auch nur in die Männerhäuser, in die Männergesellschaft. Und von den Frauen haben sie überhaupt nichts mitbekommen. Und das sollte und wollte Margaret Mead jetzt eben machen. Aber ich wollte noch kurz zu Ruth sagen, dass die beiden sehr, sehr wahrscheinlich eine sehr lange Beziehung miteinander hatten, die nicht nur freundschaftlich war. Also es muss eine, beziehungsweise doch genau das war die Beziehung, wo die Tochter nach Margaret Meads Tod gesagt hat, also Margaret und Ruth hatten eine Liebesbeziehung. Mhm. Ruth war verheiratet.
Margaret durfte, ja auch,
Margaret,
oder?
Margaret noch nicht, aber beziehungsweise, ich glaube, als sie sich kennengelernt haben, noch nicht. Aber Margaret hat dann jedenfalls diesen Luther Cressman geheiratet, genau. Und sie hatten natürlich auch beide Angst um ihre Karriere. Also Ruth wollte ihre Stellung nicht verlieren und Margaret hat gerade erst angefangen. Und so dieses, was ich gerade gesagt hatte, junge Mädchen sollen füreinander schwärmen und enge Beziehungen haben. Und jetzt so in den 20ern wird das aber irgendwie ein bisschen strenger gehandhabt. Also Homosexualität, auch weibliche, die ja noch länger eigentlich toleriert wurde, war da doch dann, also man musste vorsichtiger werden. Mhm. Und es gab aber auch nie Gerüchte mit den beiden, was ich eigentlich ganz interessant fand.
Was ist sie nochmal für ein Jahrgang?
Die Margaret ist 1901.
Ah ja, okay. Also mit 24 geht sie nach Samoa.
1925 geht sie nach Samoa, wird finanziert vom National Research Council und sie soll sich beschäftigen mit dem Phänomen der Jugend bei, in Anführungszeichen, primitiven und zivilisierten Völkern. Mhm. Anders ausgedrückt, gibt es in der Südsee bei diesen Urvölkern Pubertät? Durchlaufen junge Mädchen die gleiche Krise ja. wie in der westlichen Gesellschaft. Mhm. Und jetzt merkt man so langsam, dass sie sehr gut mit der Presse kann, weil das irgendwie in die Nachrichten kommt, dass ein junges Mädchen ganz alleine in die Südsee reist und dort ganz alleine unter Urvölkern leben wird. Und sie kann das gut. Sie erzählt zum Beispiel, sie möchte die Flapper in der Südsee untersuchen. Also sie schmeißt da so Schlagworte hin, die dann die Presse gut aufnehmen kann und dann da schöne Geschichten drum stricken kann. Ja, also man muss sagen, es war wirklich mutig, dass sie das gemacht hat, weil, wie gesagt, bis jetzt wurden immer nur die Männer untersucht und niemand, nicht mal Boas, kann ihr sagen, was sie erwarten kann, wie sie vorgehen soll, weil das noch niemand gemacht hat. Sie macht das aber, also sie hat da überhaupt keine Probleme mit. Sie verbringt zuerst 6 Wochen in der Hauptstadt von Samoa, um die Sprache zu lernen. Das ist jetzt noch nicht so abgelegen da. Also da ist die US-Armee stationiert, es gibt viele Weiße und sie lernt eben die Sprache, meint nach 6 Wochen, sie kann das gut genug. Man muss sagen, dass sie wohl generell kein großes Talent für Sprachen hatte. Ist also etwas fragwürdig.
Ich wollte gerade sagen,
wie gut das war.
Hatte sie ein großes Talent für Sprachen? So hört sich das gerade an. Hatte sie nicht.
Also sie wird dann jedenfalls auf eine abgelegenere Insel gebracht, aber auch da lebt sie dann nicht zwischen den Einheimischen, sondern in einem ordentlichen Haus, einer ordentlichen US-Familie, die dort wohnt. Geht aber halt dann halt immer in die Dörfer und unterhält sich da mit den Menschen und beobachtet die Menschen, findet langsam raus, dass sie die besten Antworten bekommt oder die meisten Infos, wenn sie in einer Gruppe, also junger Frauen, eine Frage stellt, weil die dann da ewig drüber diskutieren. Sie nennt das pedantische Kontroversen, würden diese Menschen dann untereinander haben. Und dadurch hat sie dann wahnsinnig viel rausgefunden, was die denken und was sie für Praktiken haben. Und
weil die dann untereinander diskutieren.
Genau. Mhm. Es ist halt wieder die Frage, wie viel hat sie verstanden? Und das ist dann auch die große, große Frage, die in den 1980ern eine Rolle spielen wird, wenn es darum geht, was hat Margaret Mead da eigentlich gemacht?
Ja, sie kann natürlich auch Sachen erfinden.
Cliffhanger.
Wenn sie nicht wirklich was versteht. Ne?
Ja, sie kommt jedenfalls zu dem Ergebnis, es gibt diese Art der Pubertät nicht bei den Samoanerinnen. Wir wären sehr entspannt, auch was Sexualität angeht. Also man muss nicht jungfräulich in die Ehe gehen. Es gibt keine Eifersucht, es gibt keine Monogamie. Deswegen es ist kein biologischer Zwang, diese Pubertät als Zeit der Krise zu durchlaufen, sondern eine gesellschaftliche Entwicklung in den westlichen Gesellschaften. Und damit ist sie dann nach Amerika zurückgekehrt, hat das wieder alles super gemacht mit der Presse, hat Interviews gegeben, hat sich fotografieren lassen und wurde dann als so als Prinzessin der Südsee bezeichnet und so dieser ganze Kram, den man sich so vorstellen kann. Jetzt müsstet ihr Susannes Gesicht sehen. Und dann gibt es natürlich auch solche Fragen wie, Miss Mead, es gibt Gerüchte, dass sie sich mit den samoanischen Männern vor Ort eingelassen haben. Ist denn das wahr? Und dann musste ein Kollege bzw. ein Priester, der in Samoa weiterhin lebte, sagen, nein, davon hat er nichts mitbekommen. Also das wird Miss Mead nicht gemacht haben. Und wenn der Mann das dann gesagt hat, war das dann in Ordnung. Dann veröffentlicht sie ihr Buch Coming of Age in Samoa. Gibt es auch auf Deutsch, Kindheit und Jugend auf Samoa, das sie der Ruth widmet. Wird ein großer Erfolg, hat auch ein tolles Cover, so mit barbusigem Mädchen und einem jungen Mann Hand in Hand vor dem tropischen Mond, damit es schön verkauft wird.
Mhm. Okay.
Also es wird jetzt nicht so als wissenschaftliche Lektüre verkauft, sondern wirklich populärwissenschaftlich, damit die Leute das auch lesen. Und sie ist halt so mit ihrer Persönlichkeit passt dann auch gut dazu. Also wird halt, kann auch mitvermarktet werden. Es wird halt nicht nur das Buch vermarktet, sondern sie wird mitvermarktet und passt so ganz gut in diese Zeit. Die 20er und 30er waren in den US-Medien, die waren immer auf der Suche nach Helden und Heldinnen. Was weiß ich, Sport, Kino, Hollywood, aber auch Wissenschaft oder Pilotinnen wie Amelia Earhart, das war auch um diese Zeit. Und da passt natürlich die junge Margaret Mead gut rein. Und was ich auch ganz interessant fand, weil ihre Mutter war ja Suffragette und Feministin. Und dann so in den 20er, 30ern gab es eigentlich ziemlich wenig Feminismus. Aber dadurch, dass halt diese Heldinnen irgendwie so stilisiert wurden, ist es geblieben, bis dann so die nächste Feminismuswelle wieder loslegen konnte.
Vielleicht hat man dann den Feminismus gar nicht so notwendig gefunden. Hatten die Frauen das Gefühl, schon frei zu sein, ja. Auf jeden Fall.
Ja, und dann kamen die 50er und es war alles wieder vorbei.
Ja, ja. Stimmt.
Als sie auf dem Rückweg ist von Samoa, also kurzer Sprung zurück, lernt sie auf dem Schiff, auf dem sie sich wahnsinnig langweilt, einen Mann kennen. Rayo Fortune heißt er. Und sie findet ihn faszinierend. Er ist intelligent und lebendig und studiert auch Psychologie. Und dann kommt das Schiff in Marseille an. Da wartet Luther Cressman am Hafen und muss lange, lange warten, weil Margaret sich nicht entscheiden kann, ob sie von diesem Schiff jetzt runtergehen soll oder ob sie mit Rayo weiterfahren will. Auch das wusste er noch mit 80 Jahren.
Ja,
aber sie steigt aus und sie kehrt mit ihm nach New York zurück. Also bleibt erstmal bei ihm, bekommt dort eine Stelle als stellvertretende Kuratorin im American Museum of Natural History. Und da bleibt sie lange, lange Jahre im Grunde bis zu ihrem Tod. Also sie wird dann zwar immer wieder freigestellt, wenn sie auf Forschungsreisen gehen will, aber sie bleibt da immer angestellt und bekommt ein etwas abgelegenes Turmzimmer zugewiesen. Die Tochter schreibt zum Beispiel, nach Wanderungen durch hohlklingende, von kahlen Aktenschränken gesäumte Korridore, die zu einer weiteren Treppe nach oben führten, dass sich hinter Reihen von Regalen mit Indianertöpfen und anderen Exponaten verbarg. Aber dieses Turmzimmer wird zum absoluten Zentrum von Margaret Meads Welt.
Also sie ist nicht einsam, sondern sie nutzt die Abgelegenheit.
Ja.
Naja, ich ein Arbeitszimmer außer... also sie konnte sich, wenn sie sich mit ihrem Mann mal nicht verstanden hat, ja auch in ein Arbeitszimmer zurückziehen. Ja. Das konnte nicht jede Frau.
Ja.
Die meisten hatten keinen Beruf, ja, außer Ehefrau zu sein.
Und sie hat sogar noch Geld dafür gekriegt.
Nicht schlecht.
Sie ist aber auch lange da stellvertretende Kuratorin geworden. Also sie wurde nicht irgendwie befördert. Ja, da kommt dann wieder so diese Frage, feministisch oder nicht feministisch. Sie hat ja immer von sich behauptet, sie ist keine Feministin. Trotzdem hat sie sowas geärgert, weil sie genau wusste, sie wird nicht befördert, weil sie eine Frau ist.
Ja.
Sie hat auch sehr viele Frauen gefördert oder überhaupt Menschen, aber auch Frauen. Also wenn jemand zu ihr kam und sagte, ich würde gerne diesen und jenen Kontakt finden oder ich möchte gerne da und da arbeiten oder ich habe Probleme während des Studiums, aber ich weiß, dass ich das eigentlich kann und so, dann hat sie da unheimlich geholfen, weil sie ja auch alle Leute kannte. Ja, aber erstmal muss sie sich jetzt entscheiden, was ihre Ehe angeht und sie entscheidet sich für Rayo, also für den neuen
Ach, dann doch.
Ja, sie sagt das Luther ganz offen und er kämpft dann auch nicht um sie. Er sagt dann, nee, wenn sie mich nicht mehr will, dann will ich sie auch nicht mehr.
Also mit Luther hatte sie keine Kinder?
Nein. Mhm. Es wird ihr sehr früh gesagt, dass sie höchstwahrscheinlich keine Kinder haben kann.
Ach, das kenne ich, das wurde bei meiner Schwiegermutter auch gesagt.
Und ja, irgendwie, sie hätte einen schiefen Uterus. Ich weiß jetzt nicht genau, was das in moderner Medizin heißen würde. Mhm. Aber jedenfalls könnte sie wohl keine Kinder kriegen. Und
Ärzte können sich irren.
Mhm. Und interessanterweise hat sie dann wohl auch später gesagt, wenn sie, oder anders, sie hätte Rayo nur geheiratet, weil sie wusste, sie könnte keine Kinder kriegen. Und Rayo wäre kein guter Vater gewesen.
Oh, okay.
Ja, aber sie heiratet ihn. Luther übrigens heiratet ein Jahr später auch schon wieder. Also er ist nicht so ganz traurig. Rayo ist anders als er. Wie gesagt, viel lebendiger und so, aber auch viel eifersüchtiger. Und er hat auch immer Angst, dass Margaret sich dann irgendwann für jemanden anders entscheidet. Weil sie hat sich ja auch für ihn entschieden, obwohl sie vorher verheiratet war. Und sie gehen jetzt beide zusammen auf die nächste Forschungsreise auf die Admiralitätsinseln. Sie heiraten vorher schnell in Neuseeland. Sie macht auch ihr Testament, wie vor jeder Forschungsreise, aktualisiert sie das. Und da landen sie jetzt so tatsächlich an einem Ort, wie man sich das so vorstellt. Also dass ihr Volk ist, übrigens alle AnthropologInnen haben immer irgendwie ihr Volk. Also jede will ein eigenes Volk haben. Und dass dort, die wohnen tatsächlich so in Pfahlbauten in einer Lagune und benutzen Werkzeuge aus Stein und Knochen und bezahlen mit Muscheln und Hundezähnen und jeder Haushalt hat einen Schädel im Haus stehen, das ist dann der Sir Ghost.
Mhm.
Es gibt natürlich auch schon Weiße auf dieser Insel, die Insel heißt Manus. Und die Einheimischen sind von diesen Weißen im Grunde nur Gewalt und Machtausübung gewohnt und merken dann aber, dass Margaret und Rayo ganz anders sind. Also die interessieren sich für sie und leben mit denen und ja, sind dann begeistert und hören auch gerne zu und beantworten auch gerne Fragen. Und hier ist das jetzt auch so, dass Margaret und Rayo zwar zusammenarbeiten, aber auch sehr oft getrennt sind, weil Rayo geht zu den Männern und Margaret geht zu den Frauen. Und sie haben praktisch zwei unterschiedliche Forschungsfelder. Margaret will sich um die Kinder kümmern, so mit der Begründung, wenn Primitive angeblich sind wie Kinder, also Kinder unserer westlichen Gesellschaft, wird halt immer so gesagt, was ist dann mit den Kindern der Primitiven? Und das wollte sie so erforschen. Ich habe jetzt leider ihre Antwort auf diese Frage nicht, aber ich weiß, dass sie die Kinder dann viel hat malen lassen. Sie hatte kiloweise Papier dabei und hat dann auch so diese Rorschach-Tests mit denen gemacht und so und war immer sehr, sehr eng mit denen. Also die Kinder waren immer bei ihr zu Besuch und sie wurde immer überall eingeladen und also sie lebte wirklich sehr eng mit den Kindern und Frauen zusammen. Während Rayo viel unterwegs war mit den Männern und sich um Religion gekümmert hat.
Mhm.
Aber obwohl sie so eng da mit denen zusammengelebt hat, hat sie nie das Bedürfnis verspürt, was wohl anderen Anthropologen relativ häufig passiert ist, dass sie sich in diese Gesellschaft richtig eingliedern will. Also im Englischen gibt es den schönen Ausdruck, they went bush. Also sie, ja, ich weiß auch nicht, sie werden irgendwie wollen Teil der Gesellschaft werden und leben dort tatsächlich wie die Ureinwohner. Da war sie aber nie versucht, weil wie gesagt, sie mag ja auch keine Natur und wirr. Und sie war auch, hatte auch ständig Malaria. Es gab schon dieses Chinin, also man konnte das behandeln, man starb daran nicht mehr, aber es waren trotzdem noch schlimme Fieberschübe.
Mhm.
Und sie hat darunter sehr gelitten und wurde auch von ihrem Rayo nicht richtig gepflegt, weil der Meinung war, wenn er Fieber hat, dann läuft er 20 Kilometer den Berg rauf, um das auszuschwitzen und seine Frau soll sich nicht so anstellen. So. Also er war kein guter pflegender Ehemann. Also schon da merken sie so ein bisschen, es ist schwierig miteinander. Dann kehren sie nach ein paar Monaten nach New York zurück. Und da merkt Margaret das noch mehr, dass die Beziehung nicht so richtig funktioniert. Also er ist wohl ziemlich faul. Er will nicht mal sehen, dass seine Frau den Haushalt macht. Also wenn sie einkaufen geht, dann sagt sie ihm nicht, ich gehe jetzt Lebensmittel einkaufen, sondern ich gehe eine Freundin treffen oder so.
Belastet ihn das, macht ihn das nervös und seine Frau, oder?
Ja, offensichtlich. Ja, sie hat in New York aber natürlich ihre Ruth wieder. Also hat ihre Freundin oder ihre Freundin immer in der Nähe. Die Beziehung ändert sich jetzt aber auch so ein bisschen, weil Ruth war ja erst ihre Mentorin. Sie war ja 14 Jahre älter und hat sich um Margaret gekümmert. Und jetzt wird Margaret aber älter und reifer und auch berühmter. Und dann sagt sie halt Ruth auch schon mal sowas wie, bitte sorg dafür, dass hier mein neuer Artikel veröffentlicht wird, während ich auf meiner nächsten Forschungsreise bin oder so. Mhm. 1932 verreisen sie wieder gemeinsam, Rayo und Margaret, diesmal nach Neuguinea. Sie sind bei den Arapesh, so heißt das Volk dort. Und da ist es auch ganz interessant, dass sie dieses Volk ganz anders einschätzen. Also er sagt, die sind sehr kriegerisch und relativ aggressiv. Und sie sagt, nein, das sind harmonische, harmoniebedürftige Menschen. Und es ist wohl beides nicht falsch. Also es kommt halt immer darauf an, wie man, was man betont in seiner Forschung. Er veröffentlicht natürlich auch. Es ist aber, keines seiner Bücher ist so ein Riesenerfolg wie das von Margaret. Dann geht's weiter nach Papua an den Fluss Sepik. Der steht für, Zitat, Moskitos, Krokodile, Kannibalen und treibende Leichen.
Ach, herrje.
Da gehen sie zu einem anderen Volk, das ganz, ganz anders ist als die Arapesh, wo selbst Rayo jetzt merkt, ja, eigentlich waren die doch ganz nett, weil die, früher hießen sie Mundugumo, heute heißen sie wohl Biwat, das Biwat-Volk. Die sind wahnsinnig aggressiv damals, was sich zum Beispiel daran auch zeigt, dass sie sich nicht um ihre eigenen Babys kümmern. Also die werden dann den ganzen Tag in so einen Weidenkorb gelegt, Klappe zu und nicht versorgt. Und bis vor, also 3 Jahre vorher, gab es da noch Kannibalismus in diesem Volk. Und dann kamen Missionare und haben sie eben christianisiert. Man muss sagen, dass AnthropologInnen MissionarInnen nicht unbedingt mögen, weil sie sagen, das Christentum macht ja alles kaputt an Ursprünglichem. Mhm. Und das war übrigens auch Franz Boas ein großes Anliegen, dass er gesagt hat, wir müssen uns echt beeilen. Wir müssen jetzt diese Anthropologie vorantreiben und schnell sein, damit diese ganzen Urvölker nicht verloren gehen. Sonst können wir bald nichts mehr erforschen.
Da ist bestimmt was dran, ja. Gewesen und auch noch was dran.
Ja. Ja, Margaret hat immer wieder Malaria, Rayo pflegt sie nicht, Rayo ist genervt davon, wenn sie krank ist, es wird schnell wütend und gereizt. Sie wiederum merkt, dass er nicht gründlich genug arbeitet und einmal einen ganz wichtigen kulturellen Aspekt übersieht. Also es funktioniert nicht mit der Teamarbeit. Ganz interessant ist, dass Margarets Tochter später auch ein Buch über ihre Eltern geschrieben hat. Also Margarets Tochter ist auch die Tochter von dem dritten Ehemann, den ich jetzt noch nicht erwähnt habe. Und sie sagt, man spricht halt von Kulturschock, wenn man so als Studentin oder als Angestellte in ein anderes, fremdes Land geht und sich da erstmal an die Gewohnheiten gewöhnen muss. Und das ist auch ein guter Begriff. Aber wenn man so völlig allein in einem so völlig fremden Land ist, mit so einer fremden Kultur, da reicht dieser Begriff nicht mehr. Sie nennt es Kulturstress. Und Kulturstress ebbt nicht ab wie ein Kulturschock, sondern er nimmt immer und immer mehr zu und führt schließlich dazu, dass man sich komplett selbst in Frage stellt und einfach nicht mehr runterkommt von diesem Stress. Und das war bei Rayo und Margaret eben auch so. Sie hat übrigens dann wohl auch eine Fehlgeburt, weil Rayo sie geschubst hat und sie auf den Boden geworfen hat. Und dadurch ist dann wohl das Kind zu früh geboren worden. Also da sieht man, sie hatte recht mit, er wäre kein guter Vater. Nach 2,5 Monaten wollen sie dann schon aufgeben, weil dieses Volk sie so stresst. Sie wollen zurück nach Australien, aber es ist Weihnachten und sie entscheiden sich erstmal in ein anderes Dorf an diesem Sepik-Fluss zu fahren, wo sich zu Weihnachten alle Weißen aus dieser Region versammelt haben, um Weihnachten zu feiern. Und da treffen sie auf Gregory Bateson. Und Gregory Bateson, er war auch Anthropologe. Und das Erste, was er zu Margaret Mead gesagt hat, als sie dort ankommt, war, du siehst müde aus.
Oh.
Ja. Und das war für sie nach 2,5 Monaten Kulturstress und Ehemannstress so erleichternd. Also sie hat das so vermisst, dass sich jemand überhaupt um sie kümmert, dass sie sich offenbar sofort in ihn verliebt hat. Die Tochter hat das so schön beschrieben, wie er aussah. Also er war kein schöner Mann, aber alle Frauen waren trotzdem von ihm völlig begeistert. Und sie hat geschrieben, meine Mutter, knapp 1,50 groß, also sie war winzig, war kompakt und sparsam in ihren Bewegungen, sammelte alles, was sie brauchte, effizient um sich herum, die Arme vom Ellbogen aus ausstrecken statt von der Schulter her. Gregory 1,93 groß, hatte einen Großteil seiner Jugend damit verbracht, seine Länge unter hängenden Schultern zu verbergen und wusste nie so richtig, wohin mit seinen langen Gliedern. Ich sehe sie vor mir. Ihre Kompaktheit bot Schutz, einen umfangenden Schoß, der stabil genug zum Draufsitzen war, in Armen, die einen umfingen oder einen ganz besonderen Platz zum Ankuscheln auf dem Sofa boten, wenn sie laut vorlas. Für ein Kind war Gregorys Körper eher ein Geflecht von Kletterstangen als ein Nest. Der herrlichste Platz war auf seinen Schultern, wo man ganz hoch über der Menge hocken konnte und sich bückte, um unter Türen oder Baumästen durchzukommen.
Sehr schön. Hat die Tochter ein bisschen das Talent zum Schreiben geerbt.
Ja, das liest sich wirklich sehr schön.
Es ist schon lustig, dass ich irgendwie die ganze Zeit gedacht habe, ich weiß nicht warum, ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, die wäre groß. Als du jetzt gesagt hast, sie ist 1,50, ja, ich glaube auch.
Ja, das hätte ich auch gut vorher sagen können, weil sie ja in den 20ern dieses junge Mädchen war, das in den Urwald ging. Und wenn sie dann auf Fotos neben den jungen Mädchen stand, sah sie praktisch genauso aus wie die selber. Also sie war winzig. Ja, und jetzt verliebt sie sich eben in diesen Gregory Bateson, der, wie gesagt, auch Anthropologe ist und lange Zeit schon allein dort am Sepik forscht und sich einfach einsam auch fühlte. Er kam aus England und gehörte dort zu einem Kreis englischer akademischer Familien, die seit Generationen in Oxford und in Cambridge studierten und auch danach noch selbst entweder als Naturwissenschaftler aktiv waren oder zumindest die irgendwie finanzierten und sich selbst als so eine Art eigene Aristokratie sahen. Margaret gefiel das aber irgendwie überhaupt, so dieser schlaksige, ein bisschen jungenhafte Typ. Und sie haben auch irgendwie gemerkt, dass sie sich ähnlich sind charakterlich. Aber Rayo mag ihn auch, obwohl er ja eigentlich immer so eifersüchtig ist und sofort merkt, dass da irgendwas zwischen den Beinen ist. Er fühlt sich auch irgendwie von ihm angezogen. Also ich weiß jetzt nicht, ob sexuell, aber irgendwie irgendwas zieht ihn auch an diesen Mann an. Und jetzt entscheiden sie sich deswegen beide, sie wollen doch nicht nach Australien, sie suchen sich ein anderes Volk am Sepik-Fluss, relativ in der Nähe von Bateson. Also es waren dann wohl mehrere Stunden doch mit dem Boot, aber relativ in der Nähe. Und dann verbringen sie zu dritt viel Zeit miteinander. Sie sehen zum Beispiel, wie sie arbeiten. Also Bateson sagt zum Beispiel, Margaret und Rayo schikanieren und drängen die Menschen geradezu, statt sie einfach nur zu beobachten. Nur um dann im nächsten Satz zu sagen, gefällt mir, mache ich jetzt auch so. Dann sendet Ruth aus New York ein Manuskript an Margaret. Also sie veröffentlicht halt auch selbst viel und dann kommt so ein Manuskript an, das Margaret doch bitte lesen soll. Und das lesen sie dann so zu dritt und sind davon begeistert und kritisieren es. Und dann entwickeln sie daraus so eine Theorie, die eigentlich völlig absurd ist, aber in dieser Situation da zu dritt, allein mit dieser Verliebtheit zwischen sich, die sie aber nicht ausleben dürfen. Dieser Teil ist auch das, was in dem Roman geschildert wird. Also diese Dreiecksbeziehung an so einem abgeschiedenen, wilden Ort, wo man die ganze Zeit irgendwie, weiß ich nicht, die Malaria spürt und den Regen, der nicht aufhört und so. Sie haben wohl wirklich das Gefühl, verrückt zu werden. Also Margaret mag noch so offen aufgewachsen sein und noch so viel an Sexualität ausprobiert haben, sie kann jetzt da nicht mit ihm eine Affäre anfangen. Und Gregory Bateson hatte auch das Gefühl, er kann Rayo jetzt nicht die Frau wegnehmen, weil das macht man einfach nicht als Engländer. Und genau, deswegen irgendwann sagen sie dann, es reicht, jetzt hören wir auf, jetzt haben wir hier genug erforscht und haben das erstmal alles zurückgestellt mit ihren Gefühlen.
Sie haben sich gegenseitig erforscht, so klingt das ein bisschen.
Ja.
Es klingt so ein bisschen schwül alles.
Ja, ja, genau, das ist vielleicht das Richtige. Vielleicht ist das auch nur, weil ich den Roman schon gelesen habe und das da halt auch so. Jedenfalls gehen sie dann alle, sie trennen sich dann alle. Also Rayo geht nach Australien. Freunde von ihm sagen, er ist so ein bisschen komisch geworden, paranoid fast und bitter. Liegt das an Margaret, weil sie ihn irgendwie so ausgesaugt hat? So dieses typische. Gregory geht nach England und Margaret geht zurück nach New York. Sie hält viele Vorträge. Also sie konzentriert sich auf ihre Arbeit, pflegt weiterhin ihre Freundschaften, ihre Netzwerke. Sie nimmt an Konferenzen teil und veröffentlicht weitere Bücher. Und jetzt fängt sie in diesen Büchern eben auch an, nicht nur über die Völker zu schreiben, die sie erforscht hat, sondern sie bezieht sich dann auch immer wieder auf die US-Gesellschaft. Das kann sie wohl auch besser, als über die Naturvölker zu schreiben. Dann kann sie aber nicht mehr ohne Gregory Bateson und fährt ihn 1934 in Irland besuchen. 1935 kommt er dann zu ihr nach New York und sie entscheiden sich, sie wollen heiraten und sie will sich von Rayo trennen. Sie versucht das sehr nett zu machen für Rayo, also sie versucht zum Beispiel eben neue Arbeit zu organisieren, damit er was zu tun hat und nicht nur um sie trauern muss. Und für Gregory ist es die erste Ehe und er muss so seine Familie vorsichtig darauf vorbereiten, dass er eine Amerikanerin heiraten will.
Naja, für einen Briten ist das ein Problem.
Genau, und schreibt an seine Mutter, ja, sie ist eine Lady, wenn ihr diesen Begriff jemals auf eine Amerikanerin anwenden könnt. Sie fahren dann gleich wieder weiter. 1936, 37 geht's nach Bali, also jetzt Margaret und Gregory. Sie heiraten vorher noch schnell in Singapur.
Die sind ja schon ganz schön rumgekommen, oder? Also wirklich ständig über die ganze Welt.
Und dann diese Schiffsreisen, die immer so ewig dauern.
Ja, ich meine, man konnte ja noch nicht sich mal eben so in den Flieger setzen und mal ins andere Ende der Welt fliegen.
Ja, diesmal geht es um bei ihren Studien um Charakterbildung, Schizophrenie beschäftigt sich Gregory mit. Auf Bali gibt es viele andere AnthropologInnen, auch viele KünstlerInnen, die dort leben. Die Einheimischen sind ziemlich gut erforscht, kann man so sagen, aber es gelingt ihnen trotzdem irgendwie ihre Kultur gut aufrechtzuerhalten. Gregory Bateson interessiert sich für Fotografie. Er hat am Schluss unglaubliche 25.000 Bilder gemacht und das war keine Digitalbilder. Ja, die beiden kommen jedenfalls gut miteinander aus. Sie sind keine Konkurrenz, sondern arbeiten gut zusammen. Dann kommt auch seine Mutter vorbei. Sie mag Margaret. Zweiter Weltkrieg. Sie sind zurück in New York. 1939 bekommen sie dann ihre Tochter, Mary Catherine. Also da haben wir wieder die Catherine. Margaret ist 38. Margaret lässt sich auch vom Schwangersein nicht unterbrechen zu arbeiten. Also sie arbeitet praktisch bis zur Geburt. Gregory ist zu der Zeit gerade in England wegen des Kriegs. Ich weiß nicht genau, was er da gemacht hat, aber jedenfalls wurde da sein Fachwissen verlangt. Und sie hat ganz feste Vorstellungen, wie sie ihr Kind gebären will. Sie stellt einen Kinderarzt an. Sie hat einen Kinderentwicklungspsychologen dabei. Die Krankenschwestern müssen sich vorher einen Film anschauen über eine Geburt in Papua-Neuguinea.
Okay.
Und ihre Geburt wird auch gefilmt, weil sie sagt, ein Baby ist nie so sehr es selbst wie kurz nach der Geburt. Und das möchte sie einfangen. Sie weiß auch genauso, wie sie das Kind aufziehen will. Sie will das Kind stillen, wenn das Kind es will und nicht alle 4 Stunden, wie das damals so gesagt wurde, egal ob das Kind Hunger hat oder nicht. Sie will auch, dass das Kind im selben Raum mit ihr schläft. Und sie macht eben auch wahnsinnig viele Notizen, genau wie ihre eigene Mutter. Also da wird das Kind auch wieder anthropologisch untersucht. Interessanterweise hat sie sich dann aber danach nicht viel um den Alltag gekümmert. Also es gab eine Nanny, es gab Verwandte, es gab Freunde. Da kommen jetzt diese ganzen Verbindungen, also Familie Frank mit Sohn Blabla und Familie Ullman mit Tochter so und so. Das wurden dann so die Ersatzfamilien der Tochter, die Kathy genannt wird. Also ich nenne sie jetzt immer Kathy. Und sie hatte halt da so ihre... Ja, sie hatte wirklich im Grunde so ein Dorf.
Aber sie hat ja dann später das alles aufgeschrieben. Die Kathy scheint da ja jetzt nicht drunter gelitten zu haben, ne?
Nein. Also es hörte sich wirklich so an, als hätte sie ihre Mutter sehr gut verstanden und auch geliebt.
Ich
mein, und hätte
ihr
keine Vorwürfe gemacht.
Dass sie das ja erlebt hat bei den Völkern, die sie untersucht hat, dass Kinder eben viele Bezugspersonen haben.
Ja.
Wahrscheinlich hat sie sich gesagt, das muss nicht sein, dass es nur die Mutter ist.
Genau, und es wäre sogar schädlich für das Kind, wenn man einfach nur die Kernfamilie hat.
Mhm.
Und sie fand das Kind, also Kathy, als ganz junges, als Säugling und Kleinkind auch nicht so wahnsinnig spannend. Und später, als sie dann älter wurde und man mit ihr interagieren konnte und dann als Teenie natürlich, da war sie natürlich das beste Studienobjekt überhaupt. Und da haben sie sich wohl richtig gut verstanden und haben dann auch viel Zeit miteinander verbracht. Margaret hatte auch viele Patenkinder in dieser Großfamilie. Ja, und jetzt konnte sie auch so in der amerikanischen Öffentlichkeit zur Mutterfigur werden, weil sie ja jetzt dann auch selbst Mutter war und etwas älter und weise und hat dann nochmal so an Renommee gewonnen, wozu sie überall was sagen konnte. Später wurde sie dann auch Großmutter der Natur, also 1969 1969 hat sie eine Enkelin bekommen, was sie sehr schön fand, also da war sie wohl auch richtig gern Großmutter. Und seit den 60ern, also sie hat sich irgendwann mal den Knöchel gebrochen, ich glaube auch irgendwo im Urwald und das ist nie richtig verheilt und sie hat immer Probleme damit und so in den 1960ern braucht sie dann irgendwann einen Gehstock und will aber, dass der schick aussieht und besorgt sich dann einen, der so groß ist oder noch größer als sie und der oben so eine wie so eine Gabel drin hat. Und mit dem läuft sie dann immer durch die Gegend. Das ist dann so ihr Accessoire mit all seinen Assoziationen, also Schäfchenhüten oder die große Prophetin, die in der weiten Welt war und wieder zurückkommt. Oder Yoda, kann man vielleicht auch sagen. Sie hatte dazu nämlich noch ein grün-goldenes Cape. Und sie war halt so klein und rundlich und dann noch Brille und graue Locken. Also irgendwas zwischen Großmutter der Nation und völlig geschlechtslos, was ja bei alten Frauen öfter mal so den Eindruck macht. Aber sie ist halt auch laut und sie sagt immer ihre Meinung. Und das irritiert dann eben auch oft. Und dann ist sie eben auch oft zu präsent.
Eine richtige Type. Wie das
absolut.
So hört sich das an.
Ja.
Also die dritte Ehe war dann aber glücklich, schließlich so.
Ha, wart mal ab.
Ah, okay.
Nein, war sie nicht. Also während des Zweiten Weltkriegs waren die beiden oft getrennt, weil er halt in England irgendwelche Aufgaben zu erfüllen hatte. Sie war in verschiedenen Komitees und hat sich zum Beispiel darum gekümmert, wie man Lebensmittel auf dem Land besser verteilen kann, also in den USA. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sie dann weiter im Museum gearbeitet, hatte viele Lehraufträge. Das war dann so die Zeit, wo Psychoanalyse eine wichtige Rolle spielte. Und sie rät allen ihren Freunden und Freundinnen, geht in die Analyse. Und einmal hatte sie, ja, es ist ganz komisch, als ich diese Biografie gelesen habe, war ich zwischendurch immer so genervt von dieser Frau, weil irgendwie alles, was ich jetzt erzählt habe, merke ich gerade, wirkt eigentlich recht sympathisch, oder? Aber sie war oft wahnsinnig anstrengend. Also sie hat zu viel erwartet. Sie hat immer gedacht, alle Leute haben genauso eine Energie wie sie. Also sie hat irgendwann mal einer Studentin drei Bücher empfohlen. Freitagabend, schönes Wochenende. Und Montag hat sie sie wieder gesehen und hat gefragt, ja, warum hast du die Bücher denn noch nicht gelesen?
Jetzt wusste man schon, wie es ausgeht, ja.
Ja, und dann war diese Studentin ein bisschen beleidigt und hat das auch in ihrem Verhalten gezeigt. Ist erstmal abgehauen, weil sie weinen musste. Und dann kam Margaret später zu ihr und schaut sie an und sagt, musst du in Therapie?
Oh,
ja,
okay.
Und das sind dann so, wo ich immer so dachte, oh, ich wäre so wütend immer auf diese Frau gewesen. Also sie war wirklich nicht so einfach. Und dementsprechend findet sie sich auch so außergewöhnlich, dass sie sagt, sie braucht keine Psychoanalyse. Die obersten 10% der obersten 10%, für die gibt es keine Analysten.
Okay.
Und sie hat das halt auch nie gelernt, irgendwie Emotionen ans Licht zu zerren und darüber zu sprechen. Sie will das lieber alles vergraben. Sie ist viel zu handlungsorientiert. Sie hat, wenn sie für Freundinnen praktisch als Therapeutin gehandelt hat, hat sie auch oft gesagt, mach das und das. Also sie wollte immer irgendwas machen, statt nur darüber zu reden. Jetzt kommen zwei traurige Jahre, denn 1948 stirbt Ruth Benedict, also ihre langjährige Freundin, mit der sie so eng war. Gregory, der Ehemann, wusste offensichtlich von dieser Beziehung. Die Tochter schreibt, er sprach von Ruth als der Älteren, als einem Menschen, vor dem er großen Respekt, aber auch immer ein Gefühl der Distanz empfand, von ihrer unnahbaren Schönheit. Was deutlich herüberkam, war das Gefühl, dass jede Art von Eifersucht oder Konkurrenzneid völlig absurd gewesen wäre. Also Margaret konnte auch mehr als eine Person lieben, offensichtlich. Ja, aber Gregory Bateson merkt so langsam, Margaret hat ihren Namen übrigens immer behalten, ne? Also sie ist immer Margaret Mead geblieben. Aber Bateson merkt, die Ehe funktioniert nicht, weil sie zu bestimmend ist. Also sie überrennt ihn beruflich und privat, er kommt beruflich nicht weiter. Und er entscheidet sich, sie zu verlassen und geht nach Kalifornien. Und heiratet ein Jahr später neu, lässt sich dann wieder scheiden, heiratet nochmal. Es war für sie offenbar nicht ganz einfach. Also sie hatte auch bis zu ihrem Tod immer noch sein Bild auf dem Nachttisch stehen. Aber sie hat jetzt nach dieser Beziehung keine enge, langjährige Beziehung mehr gehabt. Wohl viele Affären, eben auch höchstwahrscheinlich mit Frauen. Sie sagte dann auch offen sowas, weil sie ja auch immer im Zusammenhang mit diesen Naturvölkern sagte, wie da die Sexualität funktioniert und dass wir doch unseren westlichen Einstellungen nicht immer so nachhängen sollen mit die Frau muss jungfräulich in die Ehe und sowas. Also sie sprach da immer sehr offen drüber und sagte dann auch, alle lieben sollen lieben, wie sie wollen, aber über ihre eigenen homosexuellen Beziehungen hat sie nicht offen gesprochen. Und dann hat die Tochter im Grunde in ihrem Buch aus den 80ern, glaube ich, als Margaret tot war, zum ersten Mal gesagt, ja, meine Mutter hatte eine homosexuelle Beziehung oder mehrere.
Mhm. Mhm.
Und die Tochter hat wohl auch mal mit ihrer Mutter gesprochen, als Kathy die Tochter 18 war und von einer eigenen homosexuellen Erfahrung ihr erzählt. Und da hat Margaret auch nichts dazu gesagt, also dass sie ähnliche Erfahrungen gemacht hätte oder so. Sie lebt ab 1955 dann mit einer gewissen Rhoda zusammen, die hatte so einen schwierigen Namen. Wo habe ich sie denn hier überlesen? Rhoda Bubendy Metro, vielleicht. Nennen wir sie Rhoda. Genau, weiß man auch nicht, war das eine platonische Beziehung oder nicht. Rhoda hatte, ich glaube, sie war auch Anthropologin, also sie kannten sich irgendwie aus beruflichem Kontext. Und Rhoda hatte ein Gebäude in New York und Margaret hat sich da ein Stockwerk gemietet und ist da mit Tochter Kathy eingezogen. 2 Jahre zurück, also ab 55 mit Rhoda zusammen, aber 1953 ist sie schon nochmal nach Australien erst gegangen mit ihrer Tochter und fand das irgendwie so schön da, dass sie überlebt hat, dahin zu ziehen. Dann hört sie aber von ihrem Volk auf Manus, also Neuguinea, das sie ja mit Rayo erforscht hatte, dass sich da so viel geändert hätte. Und deswegen will sie dann doch nochmal hin. Das heißt, sie lässt ihre Tochter in Australien und nimmt sich dann praktisch ein junges AnthropologInnen-Ehepaar mit, die sie erst so schult und dann mitnimmt, damit sie ihr helfen können. Und sieht dann tatsächlich, dass das alles wahnsinnig modern geworden ist. Also die Manus, also die Insel heißt Manus und das Volk heißt auch Manus, hätten innerhalb von 25 Jahren 4000 Jahre übersprungen.
Okay.
Vor allen Dingen durch die US-Truppen, die halt während des Zweiten Weltkriegs da so viel stationiert waren. Aber die hätten die Einheimischen wohl auch endlich mal gut behandelt. Und ja, die Manus sind jetzt christlich, die haben sich selbst Gesetze gegeben und sind auf bestem Weg zur Demokratie. Sie wissen auch, weil sie halt so an die Welt angeschlossen ist, oh, Margaret Mead kommt, die kennen wir noch, aber die kennt auch die ganze Welt. Wenn Margaret Mead da ist, wird alles aufgezeichnet. Das heißt, wir müssen und können der Welt zeigen, wie erfolgreich wir in unserem neuen Leben geworden sind. Gleichzeitig kritisieren sie Margaret aber auch, du hast uns benutzt, um berühmt zu werden. Du nimmst uns unsere Geschichte und unsere Geschichten weg. Und da hat Margaret natürlich auch wieder drüber geschrieben und Kathy war dann 1979 nochmal da und hat dann nochmal beschrieben, wie die Entwicklung der Manus noch weiter verlaufen ist. Also sehr interessant, das habe ich jetzt hier nicht, weil das sowieso alles schon so viel ist. Da gab es dann noch irgendwie so einen religiösen Kult, mit dem sie fast irgendwie untergegangen wären, aber das hat sich dann doch noch geregelt und so. Aber alles sehr, sehr interessant. Kathy heiratet geht 1956 für ein Jahr nach Israel und danach lebt sie nie wieder bei ihrer Mutter. Sie studiert dann Linguistik und später auch Anthropologistik, heiratet 1960 einen Ingenieur syrischer bzw. armenischer Herkunft und dann reisen sie sehr viel oder leben woanders. 1969 bekommen sie ein Kind, also Margarets Enkelin. In den 70ern kommt die nächste Feminismuswelle und sie sagt, wie gesagt, sie ist keine Feministin. Sie kann mit Klagen der Frauen nichts anfangen, die sollen halt einfach aktiv werden. Sie hat auch irgendwann mal in einem Buch geschrieben, amerikanische Frauen sollten nicht so früh heiraten, um Karriere machen zu können. Aber sie hat praktisch die Verantwortung den Frauen dafür gegeben. Und jetzt in den 70ern wird das halt ja systematisch aufgearbeitet. Es gibt zum Beispiel Betty Friedan um diese Zeit, bekannte Feministin, die sagt, sie sagte zuerst, Margaret Mead hat viel zu biologistisch argumentiert und Männer die Macht ja nicht abgesprochen. Aber wie gesagt, also Frauen, sie wollte Frauen mehr Verantwortung dafür geben, obwohl die Frauen das überhaupt nicht nutzen können, weil sie halt nicht die Möglichkeit haben, irgendwo hinzukommen. Später, ich glaube nach Meads Tod, sagt Frieden dann aber irgendwann, war schon okay, was Margaret da gemacht hat. Sie konnte nicht weitergehen, weil es waren erst die 40er oder 50er.
Vielleicht hatte sie ja selbst auch das Gefühl, gar nicht so viel kämpfen zu müssen, so zum einen. Sie war ja ein bisschen in einer Ausnahmesituation.
Genau, ja.
Also dadurch, dass sie eine feste Anstellung hatte und so. Und so wie du das so geschildert hast, scheint dir das ja immer alles relativ leicht gefallen zu sein.
Ja.
Ne? Sie hat das bekommen, dann hat sie noch publiziert und war damit auch erfolgreich. Und also ich könnte mir schon vorstellen, dass da so einiges zusammenkommt, dass sie einfach das Gefühl hatte, sie... Also weil Feministinnen hatten ja auch so einen gewissen Stempel quasi, ne? Den wollte sie vielleicht einfach nicht.
Ja, das ist ja, ich meine, bei Angela Merkel war es ja im Grunde auch immer noch so, dass sie sagte, ich bin keine Feministin und sie hat das ja auch alles geschafft, sie ist ja da oben hingekommen, deswegen hatte sie vielleicht das Gefühl, ist ja alles nicht so schlimm und hat dann fehlt halt so diese Solidarität, um zu sehen, anderen Frauen geht es aber noch nicht so und so ähnlich wird das bei ihr auch gewesen sein. Ja, und genau, und deswegen kann sie auch weiter noch, deswegen hat sie halt weiter auch noch Erfolg und ist noch beliebt, weil sie halt diesen Feminismus nicht in den Mittelpunkt stellt, sonst wird sie ja dann wieder irgendwo abgeschoben werden, vermutlich. Und sie ist jetzt halt so mehr so dieser geschlechtslose Guru sozusagen, so eine Prophetin. Sie hat dann auch.
Man hätte sie schon mal gerne, also sie ist mir vorher völlig entgangen. Gibt es irgendwelche Talkshows oder sowas, wo sie dann aufgetreten ist?
Ja, kannst du direkt mal YouTube schauen.
Direkt mal suchen.
Ja, sie wird dann auch so, also sie schreibt dann eine Kolumne, eine Ratgeberkolumne, deswegen Guru, sage ich, allwissend. Aber es geht auch so langsam immer so ein bisschen schief, weil halt von ihr erwartet wird, dass sie über alles Bescheid weiß. Und sie sagt dann zum Beispiel auch, sie unterstützt absolut die Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen in den USA. Aber dann führt sie ein Gespräch mit James Baldwin. Und ich weiß nicht genau, was sie da gesagt hat, aber es war wohl im Grunde ziemlich rassistisch. Und er hat dann versucht, ihr zu erklären, was daran falsch ist. Und sie hat das aber irgendwie, weißt du, sie wurde dann irgendwie so ein bisschen, als ob sie nicht mehr merkt, dass sie nicht alles wissen kann.
Und dass die Zeit sich geändert hat, ne? Dass man anders sprechen muss, vielleicht andere Worte benutzen oder so.
Ja, und auch ihre Veröffentlichungen werden jetzt immer so ein bisschen schludriger. Sie will nur noch über sich selbst reden. Sie wird, wo man sie vorher als offen und ehrlich hätte bezeichnen können, wirkt sie jetzt regelrecht unhöflich. Mhm. Und dann fährt sie 1977 auch nochmal nach Bali. Auch da verhält sie sich unmöglich. Da ist eine Ethnologin, die da gerade arbeitet und sie stört die total bei ihrer Arbeit mit dem Volk dort und holt einen Fotografen mit dazu und weigert sich irgendwie auch hier so die Veränderungen zu sehen, die da schon stattgefunden haben und so. Also irgendwie merkt sie, sie ist nicht mehr das Zentrum und ist vielleicht auch nicht mehr auf dem neuesten Stand von allem. Sie wird auch gern königlich behandelt, wenn sie auf irgendwelche Empfänge eingeladen ist oder immer die besten Hotelzimmer und immer eine Schreibmaschine im Hotel und erwartet Geschenke und so. Also sie ist...
Ach du meine Güte, okay.
Ja, wie gesagt, das wirkt jetzt irgendwie so ein bisschen plötzlich, wie ich das erzähle, aber in der Biografie hatte man die ganze Zeit das Gefühl, es entwickelt sich so dahin und sie ist halt übergriffig und manchmal nervig und sieht sich ein bisschen als was Besseres und so. Ja, aber jedenfalls, sie ist ja jetzt auch alt. Sie ist ja jetzt 77, ist übergewichtig, sie isst zu viel, zu ungesund, sie bewegt sich nicht. Hatte ja auch die Tochter schon geschrieben, dass sie alles in Reichweite haben will und nicht mal den Arm ausstreckt, sondern so aus dem Ellbogen. Sie hat Schmerzen in ihrem Knöchel, sie hat auch oft Nervenschmerzen, auch schon seit Kindheit. Wahrscheinlich irgendwas so wie Sehnenscheidenentzündung chronisch. Und jetzt bekommt sie Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ihr Bruder hatte das auch, aber sie hofft, dass man es noch behandeln kann. Sie versucht es mit einer Wunderheilerin und sie kann einfach nicht akzeptieren, dass sie keine Kontrolle darüber hat. Mhm. Und sie sagt hier, Gregory Bateson, der hat seinen Lungenkrebs besiegt, dann werde ich doch wohl auch meinen Krebs besiegen können. Tragischerweise ist er dann kurz nach ihr aber auch gestorben. Wer sich um sie kümmert, ist vor allen Dingen Rhoda, also diese Frau, mit der sie zusammen wohnt, die die Aufgabe hat, viele fernzuhalten. Also Margaret hat das Gefühl, oder es ist vielleicht auch wirklich so, dass jeder und jede nochmal zu ihr kommt und noch einen letzten Gefallen will. Rhoda sagt Kathy, der Tochter, sie soll bitte kommen. Tochter und Enkelin kommen aus dem Iran angereist, aber Margaret sagt, nein, ich sterb noch nicht. Schön, dass ihr da wart, aber bitte reist wieder ab. Und ja, dann stirbt sie aber doch relativ schnell am 15. November 1978. Mhm. Und einen Tag später wurde ich geboren.
Ach so, du.
Ich, ja. Das war jetzt kein Zitat.
Ich war gerade in Gedanken dabei, dass du vorhin gesagt hast, dass die Kathy, die Tochter, 1979 nochmal zu diesem Volk gefahren ist. Und da dachte ich irgendwie, na, das ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass sie praktisch im Jahr drauf das gemacht hat. Das hört sich ein bisschen an, auch wie so eine
Abschiedsreise. Ja. Es gibt zahlreiche Gedenkfeiern. Jede Menge wird nach ihr benannt. Der Präsident verleiht ihr posthum die Medal of Freedom. Rhoda kümmert sich um den Nachlass, was heißt um das Turmzimmer. Und das dauert ein halbes Jahr, bis sie da komplett durch alle Papiere durch ist. Viele der Aufzeichnungen werden in der Kongressbibliothek aufbewahrt.
Gibt es jetzt irgendeine Forschung oder irgendwas, wo sie für steht? Also wo man sagt, ja, das hat Margaret Mead herausgefunden.
So nicht, würde ich sagen, aber es kommt ja noch, also man hat sich noch ordentlich mit ihr beschäftigt, weil ja jetzt noch diese Debatte kommt in den 80ern, wo nämlich ein gewisser David Freeman, auch ein Anthropologe aus Australien, 1983 veröffentlicht er sein Buch Margaret Mead und Samoa. Mhm. Und sagt darin, sie hat die Kultur komplett falsch dargestellt. Sie war naiv, sie war übereifrig, sie wollte unbedingt die Theorie ihres Mentors, Franz Boas, beweisen, dass Kultur wichtiger sei als Biologie. Aber sie habe halt nicht ordentlich gearbeitet, sie habe die Leute überhaupt nicht verstanden, hätte nicht verstanden, was sie, wie sie leben und auch nicht, was sie erzählt haben. Und die Menschen auf Samoa seien genauso komplex und genauso wenig glücklich wie anderswo. Also das ist nicht das Paradies in der Südsee. Zu diesem Buch erscheint dann ein Artikel in der New York Times. Also die nehmen das auf und das wird dann von anderen Zeitungen aufgenommen und das führt dann zu dem Skandal sozusagen, aber nicht zu dem Skandal, Margaret Mead hat alles falsch gemacht, sondern wer wagt es, Margaret Mead so zu beschmutzen und dann auch noch okay. In so einem schlechten Buch. Also es war auch schlecht geschrieben und wohl auch selbst schlecht geforscht. Mhm. Aber David Freeman freut sich natürlich über die ganze Aufmerksamkeit und die Aufregung und macht eine Lesetour durch die USA und geht ins Fernsehen und so weiter. Und die anderen WissenschaftlerInnen sagen aber, also erstmal ist es natürlich im Grunde lustig, dass er sie so schlecht machen will, aber sie dadurch eigentlich nochmal wichtiger macht, indem er sie nochmal so hochholt. Aber die Wissenschaft sagt, Margaret Mead war nicht vollständig. Margaret Mead hat zu sehr daran geglaubt, was die Eingeborenen in ihr erzählt haben. Margaret Mead hat das Fach Anthropologie vorangebracht und beliebt gemacht, vor allen Dingen im Hinblick auf die Erforschung von Frauen und Kindern. Aber nach heutigen Standards würde man sie, also heutige, eben in den 80er Jahren, nach heutigen Standards würde man sie nicht mehr Anthropologin nennen, sondern Naturhistorikerin. Mhm. Sie fanden das halt von dem Freeman auch unmöglich, dass er dieses Buch schreibt. Man zerstört seine KollegInnen oder seine VorgängerInnen nicht, sondern man ergänzt und man hilft. Warum hat er das nicht schon gesagt, als sie noch lebte? Warum macht er das jetzt im Nachhinein? Und natürlich hat er das auch nur gemacht, weil er dachte, die ist ja nur eine Frau, die kann das gar nicht richtig gemacht haben. Und sie war halt so jung und so. Also ja, also sie sagen schon, es war einfach falsch, wie der Freeman das gemacht hat. Aber natürlich muss man mal darüber reden, was Margaret Mead gemacht hat. Und das Fazit ist halt, heute ist es nicht mehr Standard der Anthropologie, sondern eben Naturhistorikerin, finde ich eigentlich einen sehr schönen Ausdruck dann dafür. Ja, und das ist dann halt so. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, das ist ein Erbe, aber auf jeden Fall, dass sie die Fachrichtung vorangebracht hat, dass sie gezeigt hat, das kann für die breite Öffentlichkeit interessant sein. Ja, und sie hat halt auch noch mitgeholfen, die Völker zu erforschen, die dann halt schnell in der Moderne angekommen sind.
Und die amerikanische Gesellschaft.
Die auch, genau. Und was sagst du?
Sind wir am Ende.
Sind am Ende.
Ja, interessante Frau. Ich habe jetzt irgendwie die ganze Zeit dieses Bild vor Augen, wie sie da mit ihrem Umhang und dem Stock. Ja.
Findet man auch Fotos von, also auf jeden Fall mal nachsuchen.
Durch die Gegend geht. Dabei war ne, am Anfang ganz lustig, ne, weil am Anfang habe ich irgendwie so eine große, keine Ahnung, eher sportliche Frau vor mir gehabt. Am Ende war sie klein und rund und bewegte sich nicht gerne.
Sie hat übrigens immer, sie hat sich wirklich immer ungesund ernährt, aber was sie ganz toll konnte, war Salat. Also immer, wenn sie irgendwo war, hat sie darauf bestanden, ihren Salat mit ihrer Vinaigrette zu machen.
Ja, aber das ist doch dann gesund. Ja. Salat ist jedenfalls mal gesund. Nee, spannend. Also wie gesagt, hat mir nichts gesagt. Auch eine sehr interessante Lebensgeschichte. Mhm. Irgendwie auch mit diesen ganzen Beziehungen und so. Da merkt man mal wieder, es ist, ja, also.
Also ich glaube, die Ehen, okay, das war nicht alles ganz glücklich und sie war wahrscheinlich einfach nicht der Typ für eine Ehe. Aber so diese Freundschaften, diese Netzwerke, da war ich wirklich beeindruckt von, wie sie das überhaupt gemacht hat. Also sie hat halt irgendwie jeden Monat 3 neue Leute kennengelernt und hat nie jemanden losgelassen. Sie hatte
ja vor allen Dingen auf den, weil sie auch noch so viel gereist ist. Das heißt, sie muss ja, ne, da hast du ja noch kein Smartphone gehabt und auch noch nicht ständig E-Mails schreiben können. Das heißt, sie muss viele Briefe geschrieben haben, an das geht's ja gar nicht.
Ja.
Und zwar von den entlegensten Ecken der Welt.
Ja, genau. Und das hat natürlich auch immer ewig gedauert.
Ja, also das ist schon bemerkenswert, das überhaupt hinzukriegen.
Und sie brauchte wahrscheinlich keine Minute für sich, wenn sie Energie aus anderen Menschen gezogen hat.
Ja, das ist mir jetzt nicht so gegeben.
Oh, mir auch nicht. Oh, mir ist so langweilig, ich möchte so gerne einen Vortrag halten, werde ich, glaube ich, nie in meinem Leben sagen.
Ja, ich mag das eigentlich schon, Vorträge, also sowas, also dass ich kann das, aber es ist nicht, und es macht mir auch Spaß.
Aber danach braucht man erstmal Ruhe.
Aber danach brauche ich dann, bin ich dann auch erschöpft. Also es ist jetzt nicht so, dass mir das wahnsinnig viel Energie gibt. Ich fände es nur ohne vielleicht auch ein bisschen langweilig. Hm. So. Gut, ja. Dann haben wir jetzt Margaret Mead kennengelernt.
Und dann gibt es einen Blogartikel dazu und ihr könnt uns gerne Sternchen geben und
einen Kaffee ausgeben.
Und Kaffee ausgeben. Ja, und euch einfach auf die nächste Folge freuen.
Also Kaffee ausgeben, das heißt, da gibt es einen Button auf unserer Homepage. Frauenleben-podcast.de, falls ihr da noch nie wart.
Und da gibt es auch schöne, viele Sachen zu entdecken.
Also dann. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten
Vielen
Mal.
Vielen Dank für die Geschichte.
Aber gerne doch.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unsere Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel. Und unter susannepopp.de und petra-hucke.de kommt ihr direkt zu uns oder ihr hinterlasst uns Feedback auf Instagram @frauenleben.podcast.